Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebenskompass. Letzte Woche habe ich eine sehr, sehr lange Folge gemacht zu dem Thema bedürfnisorientierte Erziehung bzw. Beziehung im Umgang mit den Kindern, beziehungsweise habe ich es auch ausgeweitet, dass ich gesagt habe, das Wissen ist eigentlich so basal und so entscheidend, dass man es auch auf alle möglichen Beziehungen in seinem Leben anwenden kann. Und da die Folge so lang geworden ist, musste ich dann irgendwann aufhören und habe dir aber gesagt, dass ich vielleicht nächste Woche nochmal weitermache und genauer auf Dinge eingehe, die dann entstehen können bei der bedürfnisorientierten Erziehung, wie zum Beispiel die Grenzziehung, das ja immer viele Eltern wieder als Problem sehen. Wo setze ich Grenzen? Welche Probleme können da auftreten? Und wie kann ich damit umgehen? Nochmal vielleicht ganz kurz zur Wiederholung von der letzten Folge. So die Essenz war ja diese Pyramide von Katja Saalfrank, wo sie sagt, dass eigentlich nur das Verhalten, das ein Kind zeigt, so die obere Spitze des Eisberges ist und dass viele alte herkömmliche Methoden oder Therapieansätze darauf basieren, dass man eigentlich nur versucht, das Verhalten des Kindes zu verändern, beziehungsweise in Klammern ganz klein zu manipulieren, ohne aber zu gucken, was steht eigentlich hinter dem Verhalten, welches Bedürfnis und welche Gefühle stehen dahinter. Und sie geht davon aus, und auch sehr, sehr viele Forscher in der Trauma-Richtung gehen davon aus, dass es aber das Allerwichtigste ist und das Basale ist, dass man ein Kind in seiner Entwicklung optimal unterstützt, indem man ihm praktisch vermittelt, dass es in seiner ganzen Person wichtig ist. Und das bedeutet gerade, dass man immer wieder dem Kind spiegelt: Ich sehe dich mit deinen Gefühlen, auch mit deinen, in Anführungszeichen, negativen Gefühlen, und ich bin da, ich bin der Fels in deiner Brandung und ich begleite dich durch diese Gefühle durch und wir können das zusammen regulieren oder ich helfe dir bei der Regulation und ich sehe auch deine Bedürfnisse, die du hast, und wir versuchen, diese Bedürfnisse gemeinsam zu erfüllen. Und erst so lernt das Kind praktisch eine gesunde Haltung gegenüber sich selbst und gegenüber seinen Mitmenschen und kann dann im späteren Leben auch in gesunde Beziehungen treten. Und Beziehung, wie wir wissen, ist ja das A und O eigentlich unseres Menschseins. Also das heißt, die Liebesbeziehung, die Beziehungen, die man am Arbeitsplatz hat, in Hobbys, Freizeit, Freunde, es ist alles basiert auf Beziehungen. Und ja, und wenn diese Basis eben in der Kindheit nicht gegeben ist, durch kleinere oder größere Erziehungsfehler, sage ich mal, es klingt so ein bisschen hart, dann kann das einfach fatale Folgen haben, wie wir auch schon in anderen Folgen gehört haben, sowie Entwicklungstraumata. Und an denen knabbern man dann eigentlich im Erwachsenenleben ewig lang, ohne es vielleicht sogar zu wissen, dass es auf die Prägungen zurückzuführen ist, die in den ersten 3 Jahren beziehungsweise in den ersten 6 Jahren geschehen sind. Und ich empfehle dir eigentlich sehr, diese Folge nochmal anzuhören, auch wenn sie leider sehr lang geworden ist, weil einfach, finde ich, super viel Basiswissen drin ist, was man immer wieder halt anwenden kann, auch in seinem Alltag mit anderen Menschen. Okay, aber jetzt zurück zur Grenzziehung. Ich habe mich ein bisschen auf das Buch bezogen, das allergewünschteste Wunschkind aller Zeiten. Ich hoffe, ich sage den Titel wieder richtig. Ich habe mir hier gerade notiert. Und die haben nochmal ganz schön so eine Liste gemacht, die sie nennen 6 Fragen zur Grenzziehung. Weil das ist ja immer wieder Thema bei der Kindererziehung eigentlich, wo ziehe ich die Grenzen oder welche Probleme können auftreten. Erste Frage ist, muss ich hier eine Grenze ziehen, ist es lebensgefährlich? Also zum Beispiel, wenn Zigaretten rumliegen, Kind nimmt in die Hand, natürlich, Feuer, Herd oder im Straßenverkehr oder so oder beim Messer und so weiter. Da muss man meistens schnell handeln, ne, und das Kind vielleicht auch mal aus einer Situation rausnehmen oder ein klares Nein, auch wenn es dann eben vielleicht zu einem größeren Wutanfall kommt oder zu größerem Geschrei, weil dann einfach so der Schutz des Kindes oder die Sicherheit des menschlichen Körpers vorgeht. Obwohl ich auch da finde, dass man das immer mit einer Erklärung begleiten kann und vor allem auch danach wieder die Gefühle, also wenn dann ein Wutanfall aufkommt, weil man eben nicht auf die Straße rennt, dass man es auch bei kleinen Kindern immer wieder sprachlich begleiten kann. Ich weiß, du bist gerade sauer und das ärgert dich total. Du wärst so gern einfach über die Straße da gelaufen. Es sah so spannend aus, aber das geht nicht. Guck mal, es ist gefährlich, da kommen die Autos. Und ich habe immer die Erfahrung gemacht bei meinem Sohn, der war in dem Alter von 2 Jahren, habe ich das Gefühl gehabt, der bekommt es in irgendeiner Weise absolut mit, dass ich ja, empathisch eigentlich auf seine Gefühle eingehe, dass ich verstehe, was er gerade möchte. Vor allem dieses Verständnis, ich verstehe und ich sehe, was du gerade für ein Bedürfnis hast, aber es geht eben nicht wegen dem und dem. Auch wenn er manchmal die Erklärung vielleicht noch nicht ganz versteht, aber es ist so eine Grundvertrauen, so eine Grundbindung dann wieder entstanden. Dann die zweite Frage zur Grenzziehung. Ist es ein Problem, wenn es kaputt geht? Es ist ja oft so, dass Kinder irgendwas im Haushalt nehmen, wo man sagt, wo man als ersten Reflex sagt, nein, darfst du nicht nehmen oder so. Und dann, finde ich, kann man nochmal so diese Rückschau machen und gucken, ist es denn so schlimm, wenn das Kind das zum Beispiel runterschmeißt und es zerbricht oder so? Ist es ein Drama für mich oder darfst du es? Und wenn es ein Drama ist, dann eben lieber schnell weg und was anders geben. Und ansonsten darf auch mal was kaputt gehen oder runterfallen oder dreckig werden. Grundsätzlich haben die Autoren des Buches auch noch gesagt, dass es besser wäre, eine Ja-Umgebung zu erstellen. Das fand ich auch ganz süß. Also alles, was im Raum ist oder in der Wohnung ist, darf in irgendeiner Weise erforscht werden. Dritte Frage. Verletzt es die Grenzen eines anderen? Das finde ich jetzt schon eine sehr delikate Frage, weil ich immer wieder merke, bei mir persönlich, dass ich öfters eine Grenze setze, die aber vielleicht darauf beruht, dass ich einfach gerade müde bin. Das kann jetzt eine Grenze sein, dass ich sage eben, jetzt kann ich gerade nicht mehr spielen oder ich bin gerade erschöpft oder ich brauche gerade eine Pause. Es ist aber auch manchmal delikat, dass man zu schnell vielleicht einfach sagt, so, oh nee, jetzt habe ich keine Lust wieder aufzustehen oder wieder was zu machen, weil man halt einfach nicht gerade sich bewegen will oder so. Und das Kind damit vielleicht sehr oft zurückstößt oder sehr oft nein sagt, geht gerade nicht und ja, ist nicht möglich. Und andererseits aber auch eben immer wieder darauf achtet, ist denn wirklich eine persönliche Grenze bei mir oder bei jemand anderen erreicht? Also bei Schlagen oder Wehtun ist eh klar, dass da eine Grenze gesetzt werden muss. Aber auch bei anderen kleinen, mir fällt leider kein gutes Beispiel ein, bei anderen kleineren Dingen kann man es vielleicht auch immer wieder erklären, warum da gerade eine Grenze gesetzt werden muss. Ach so, genau. Und das, was ich gerade vorher erwähnt habe zu den eigenen Grenzen, ich finde es halt total wichtig, dass man immer wieder reflektiert, welche eigenen Werte man eigentlich hat. Zum Beispiel darf das Kind im Matsch spielen und dreckig werden. Vielleicht sind auf dem Spielplatz 10 Mütter, die sagen, um Gottes Willen, mein Kind, und hör auf damit, im Matsch zu spielen. Ich erlebe das auch immer in der Türkei, dass das ein größerer Wert ist, dass die Kleidung zum Beispiel sauber ist oder dass es sehr, sehr oft gesagt wird, tu die Finger davon weg, das ist dreckig, also die Kinder dürfen nichts vom Boden aufheben. Es darf nichts meiner Meinung nach in der Natur erforscht werden. Also es wird sehr, sehr stark auf Sauberkeit geachtet und es wird auch immer dieser Satz gesagt, eben, das hat Bakterien oder Mikroben oder was weiß ich was und das ist unhygienisch und dreckig. Und da habe ich einen komplett anderen Wert, den musste ich aber auch erst für mich definieren. Also erst habe ich mich mal geschämt in der Türkei, wenn ich auf dem Spielplatz war und ich das meinem Kind erlaubt habe, weil die anderen Kinder dann auch immer verwirrt geguckt haben, warum mein Kind das darf oder warum mein Kind im Sommer ohne Schuhe auf der Straße rumlaufen darf und die anderen Kinder das nicht. Aber im Endeffekt habe ich halt das für mich so definiert oder in unserer Familie ist es so klar, dass das für uns in Ordnung ist, wenn das Kind, und sogar super wichtig für die Entwicklung, dass das Kind eben im Matsch spielen darf oder Sachen vom Boden aufheben darf und die erforschen darf und auch mal dreckig werden darf. Oder ein anderer Wert wäre zum Beispiel das Aufstehen nach dem Essen. Bei uns in der Familie war es mir sehr wichtig, dass man sitzen bleibt, bis alle fertig sind. Aber ich finde es für ein Kind, das ja, 6, 7 bis zum, mein Sohn ist jetzt gerade 6,5 Jahre alt, es ist immer noch super anstrengend für ihn, länger am Tisch sitzen zu bleiben, wenn er fertig ist, weil er sieht da drin auch keinen Sinn, mit den Erwachsenen noch am Tisch zu sitzen, wenn die eh nicht sich mit ihm beschäftigen und über was ganz anderes reden. Und dann erlaube ich ihm immer aufzustehen, auch wenn es eben früher ein Wert war, der vielleicht wichtig war, dass man noch sitzen bleibt, bis alle fertig sind. Ja, da gibt es sehr, sehr viele Beispiele, wie gesagt, selber reflektieren, was sind eigentlich die Werte, woher kommen die? Kommen die aus meiner Familie, kommen die aus der Gesellschaft? Warum sind mir die wichtig? Ist es vielleicht was, was wirklich erforscht ist, zum Beispiel beim Thema Fernsehen? Ist es wirklich so schädlich, wenn er mal eine halbe Stunde länger schaut? Oder merke ich dann, dass das Kind sich anders verhält, wenn es zu lange guckt? Da kann man in verschiedenen Richtungen mal selber forschen. Dann die vierte Frage. Ist es Nein aus Bequemlichkeit, sagen Sie? Ja, das habe ich vorher schon mal kurz erwähnt. Das muss ich zugeben, das habe ich sehr oft bei mir entdeckt, dass ich ziemlich schnell immer Nein gesagt habe, also gefühlt, weil ich einfach mir gedacht habe, nee, jetzt will ich gerade nicht, jetzt will ich gerade Kaffee trinken oder sitzen bleiben oder reden und so. Und in der Beobachtung mit anderen Eltern, und auch wieder muss ich da loben, die türkische Kultur oder meinen Umkreis, kann man nicht die ganze Kultur sagen, aber so meinen Umkreis an Eltern, dass ich finde, dass sie sehr dem Kind zugewandt sind. Also das Kind darf sehr viel und es wird auch sehr oft immer so ein positives Ja gesagt und alle Bedürfnisse werden so versucht gemeinsam zu erfüllen. Also wenn mein Sohn spontan basteln will und das der Familie sagt, dann springen alle und suchen zusammen, was er gerade basteln will. Und bei mir ist dann eher immer so dieser kleine Teufel im Kopf, der sagt, oh nee, jetzt bastel, sagen so, oh puh, nee, das wird alles dreckig und so. Und ja, den kann ich mittlerweile immer öfters wahrnehmen, dieser, ich sage jetzt mal, dieser Faulheitsteufel, der dann lieber so der Blockierer ist und den ich dann aber hinten anstellen kann und sagen kann, nee, es ist jetzt gerade total schön, wenn er doch Lust hat auf Basteln, dass wir dann jetzt wirklich die Sachen zusammensuchen. Und meistens ist meine Feststellung, dass dann danach wirklich was total Schönes entsteht, weil man sich aufs Kind eingelassen hat, auf die spontanen Ideen. Also jetzt nicht nur bei Bastel, sondern auch bei vielen anderen Sachen. Das heißt, das Kind sagt, oh, ich will heute einen anderen Heimweg vom Spielplatz nach Hause nehmen und du denkst erst, oh nee, jetzt wieder den längeren Weg und es ist doch viel Umständen, es kommt der steile Berg, dann muss es tragen. Und wenn man sich darauf einlässt, wirklich, dann merkt man auf einmal, wow, wir haben auf dem Weg noch drei Katzen entdeckt und vielleicht ein nettes Gespräch geführt und super viel Spaß gehabt und es entsteht einfach was Neues. Dann die fünfte Frage. Sind die Kinder entwicklungspsychologisch in der Lage, das Nein einzuhalten? Auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den wir in den letzten Podcast auch schon besprochen haben. Also, dass ich einfach auch weiß, was kann ein Kind in einem gewissen Alter wirklich eher erfüllen und ja, durchhalten bzw. verstehen. Beispiel, meine kleine Tochter, die ist jetzt 10 Monate alt, die sitzt im Hochstuhl drin und hat natürlich gerade so Beginn der Explorationsphase und die guckt natürlich gerade, wenn sie was runterwirft, was dann passiert. Fällt es wirklich jedes Mal auf den Boden? Geht es kaputt? Was für ein Geräusch macht es? Hebt es die Mama wieder auf? Kann ich es wieder von vorne machen? Und so weiter und so fort. Also es klärt eine Handvoll Fragen praktisch ab über physikalische Gesetze, über Zusammenhänge, Kausalzusammenhänge und die sind super wichtig. Und wenn ich das Kind da nicht unterstützen würde, sondern es vielleicht sauer anmotzen würde, sagen, das darfst du nicht runterwerfen und ich nehme das weg, dann würde ich eigentlich die Entwicklung, die freie Entwicklung in dieser Explorationsphase praktisch unterbinden und eigentlich wirklich was Schädliches fast machen in dem Sinne. Also es ist für mich absolut okay, wenn sie Sachen immer wieder runterwirft. Ich muss halt ein bisschen geduldig sein, es immer wieder aufheben und begleite das mimisch und sprachlich, was da passiert und bin auch mit erschrocken. Und wir haben eigentlich viel Spaß, weil wir immer wieder auch lachen oder weil sie über meine Mimik lacht, wenn es schon wieder runtergefallen ist. Oder andere Sache, Blumentopf mit Erde. Ich habe hier einen großen Blumentopf stehen und es ist jeden Tag natürlich, dass sie da hingeht, wieder guckt, ist die Erde immer noch da, was passiert, wie fühlt sich das an, wenn ich es in der Hand habe und wenn ich es auf den Boden werfe. Da muss ich jetzt mir wieder, kommen wir wieder zum Punkt 3, Grenzen setzen, muss ich mir wieder überlegen, ist es für mich so nervig, diese Erde immer wieder zusammenzukehren, dann weg mit dem Blumentopf, oder ist es mir, ist es für mich kein Drama, wenn ich da immer wieder was wegputzen muss, aber mir ist es wichtiger, dass das Kind da gerade mal schön beschäftigt, dass es Spaß hat, dass es irgendwas erforscht und das darf das machen. Oder wie wir auch gesagt haben, mit Entschuldigen im letzten Podcast, dass Kinder bis zum zweiten, dritten Leben, ja eigentlich so Empathie noch gar nicht in dieser Weise durchführen können, wie wir sie immer warten. Also auf ein Entschuldigen bestehen, so entschuldige dich jetzt beim anderen Kind, weil du dem wehgetan hast oder so. Das Kind kann es noch gar nicht verstehen. Das ist noch gar nicht so getrennt von der Außenwelt, dass es sagt, oh, der andere hat einen Schaden davon, der fühlt sich jetzt so und so. Und entschuldigen ist da wichtige moralische Instanz oder so. Also man kann es erwähnen, denke ich, dass man sagt, oh, guck mal, also sollte man auch unbedingt erwähnen, guck mal, der ist jetzt traurig und siehst du sein Gesicht und der weint jetzt und der wollte auch die Schaufel haben oder was auch immer. Aber auf Entschuldigen bestehen ist manchmal wirklich ein Kampf gegen Windmühlen und hat nichts mit adäquater Entwicklung zu tun des Kindes. Da gibt es natürlich noch sehr, sehr viele Beispiele, aber da kann ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Aber da kann man sich vielleicht immer wieder, oder sollte man sich auch, wenn man merkt, das und das schlägt nicht so an, dass man einfach mal erforscht, wirklich in der Literatur nachguckt, was kann denn das Kind eigentlich in diesem Alter oder überfordere ich es da vielleicht einfach damit. Sechste Frage und letzte Frage, tut ein Ja den Eltern weh? Also wirklich wehtun im körperlichen Sinne. Zum Beispiel, das Kind ist an der Brust, trinkt an der Brust und spielt mit der anderen Brust permanent mit den Fingern rum oder so. Dann kann ich mir selber als Mama überlegen, tut mir das wirklich so weh und nervt mich das oder so, dass ich das einfach verbieten muss oder das Kind da wegholen muss oder an den Haaren ziehen oder sowas. Das ist einfach was körperlich dann einschränkt und wehtut und dann ja, kann ich das unterbinden. Also diese sechs Fragen finde ich total schön, dass man sich einfach nochmal so daran orientiert und auch das eben selber hinterfragt immer wieder, warum ziehe ich jetzt gerade eine Grenze? Ja, und vielleicht eine Sache, die finde ich die Autoren tatsächlich vergessen haben, aber die bei mir super oft aufkam, die ich auch im letzten Podcast erwähnt habe. Woher kommt dieses Nein oder diese Grenzziehung? Also ist dieses Nein wirklich, habe ich vorher schon so ein bisschen erwähnt, aber es könnte noch mein eigener Punkt sein. Ist es ein gesellschaftliches Nein oder meine innere Haltung, meine innere Angst, dass die Gesellschaft es erwartet, oder ist es wirklich mein Nein? Und ich habe da erwähnt im letzten Podcast, dass ich immer das Gefühl habe, dass in Deutschland immer noch so diese alten Erziehungsmuster gelten. Also Grenzen setzen ist ganz wichtig. Die Eltern müssen das Zepter in der Hand halten. Das Kind tanzt sonst einen auf der Nase rum und wird zu einem kleinen Tyrannen. Das ist, finde ich, sehr schwierig, das wieder rauszubekommen und immer wirklich wieder dazu zu stehen, vor allem in der Öffentlichkeit, dass man sagt, ja, ich halte jetzt die Blicke aus von anderen Menschen, die vielleicht mich verurteilen, weil ich dem Kind hier keine Grenzen setze oder weil ich das Kind rumschreien lasse und einfach daneben sitze und es aushalte und kein hartes Nein entgegenbringe oder nicht rumschreie oder nicht das Kind zum Schweigen bringe. Und wie gesagt, ich stehe dazu und ich habe mich dafür entschieden und ich mache das mit Haut und Haaren, dass ich das Kind begleite in starken Gefühlen und da kein tötendes Nein dagegen setzen muss. Zumal das meine Erfahrung ist, immer wenn ich das gemacht habe, habe ich das wieder so als Rechnung zurückbekommen, dass ich praktisch vielleicht einmal das Kind, sage ich mal, zum Stillschweigen gebracht habe, weil es mir peinlich war, unangenehm war in der Öffentlichkeit, dass mein Kind so rumgeschrien hat, weil es irgendwas haben wollte, und das nächste Mal war der Wutanfall vielleicht noch größer, weil es das letzte Mal schon gemerkt hat, dass es da nicht dagegen ankommt. Typische Situation immer in den Supermärkten, ja, wo dann alle an der Kasse eben gucken, wenn ein Kind schreit. Das kann man vielleicht dann auch einfach vorher zum Beispiel vorbeugen, dass ich jetzt meinem Sohn gebe ich dann immer so ein bisschen Geld, weil ich schon weiß, es könnte vielleicht im Supermarkt, er will dann alles haben und er fühlt sich total autonom, wenn er weiß, er hat jetzt da 1 Euro in der Hand und er kann sich selber was aussuchen dafür und er vergleicht dann Preise und will dann Meinungen dazu haben, ob er das kaufen soll oder das kaufen soll. Und damit ist er so beschäftigt und fühlt sich so groß und selbstständig, dass es gar nicht dazu kommt, Mama, bitte kauf mir das, und ich muss ständig Nein, Nein, Nein sagen. Dann haben sie aber auch in dem Buch erwähnt, was passiert, wenn ein Nein nicht funktioniert. Und das kann natürlich auch immer wieder vorkommen, ne, dass ich ein Nein setze, eine Grenze setze, aber es klappt halt irgendwie gar nicht. Da haben sie nochmal so einige Punkte aufgeschrieben, die ich auch sehr schön finde. Und zwar der erste lautet: beim Gutsein erwischen. Gemeint ist damit zum Beispiel, das Kind soll jedes Mal seine Schuhe ins Regal stellen, wenn es reinkommt in die Wohnung, aber es wird nie gemacht. Und anstatt da vielleicht jedes Mal sauer zu werden und das Kind wieder so ein bisschen in diese wieder nicht gemacht Position zu bringen, gucken, wenn es dann irgendwie schon ein bisschen in der Nähe des Regals ist oder wirklich mal reingestellt wird, dass man sagt, oh, du hast gerade die Schuhe ins Regal gestellt, das finde ich ja toll, oder das hilft mir total beim Aufräumen, dass nicht alles hier rumsteht, vielen Dank. Und ich habe immer das Gefühl, das wird bei meinem Sohn auch sehr gewürdigt, wenn er da gesehen wird in dem, was er eigentlich alles macht und wo er wirklich kooperiert und wo er auf meine Bedürfnisse auch eingeht. Ja, oder du sollst eben nicht mit dem Licht spielen, wenn es immer wieder gesagt wird, und dann wirklich wird einmal nicht mit dem Licht rumgespielt, an- und ausgemacht, dass man dann eben halt auch sagt, du hast es das mal ja geschafft, mit dem Licht nicht zu spielen. Ich weiß, dass das ganz schwer für dich ist, weil das für dich so interessant ist, was da mal passiert. Aber danke, dass du diesmal darauf geachtet hast, dass du an unsere Regel dich erinnert hast. Die nächste Sache ist eine Ja-Regel. Das hat mir am Anfang sehr, sehr geholfen, als mein Sohn sehr klein war und ich oft das Gefühl, ich muss ständig Nein sagen. Hat eine Freundin zu mir gesagt, dreh doch die Sachen einfach um. Sag nicht Nein, was es nicht machen darf, sondern sag Ja zu dem, was es machen darf. Also Kinder wollen zum Beispiel mit dem Wasser spielen, kommt ja sehr, sehr häufig vor, im Badezimmer rumpritscheln, und du bist aber genervt, weil das ganze Badezimmer wieder unter Wasser steht, dass man vielleicht sofort eine Alternative anbietet, dass sagt, du willst gerne mit dem Wasser spielen und so, das ist so spannend, ne? Pass auf, ich stelle dir auf dem Balkon mehrere Wasserbehälter hin und dann füllen wir da mal Wasser rein und raus und so. Und dann tun wir noch Tierchen mit reinschmeißen oder so. Und ja, meine Erfahrung ist auch, dass immer, wenn so ein Angebot gemacht wird, dann ist einerseits ja wieder diese Ebene da, ich sehe dein Bedürfnis nach Exploration absolut und dein Wunsch, was du da ja gerade erforschen möchtest, und ich möchte dich dabei unterstützen, und wie können wir das am besten machen, und dass das Kind es sehr würdigt, wenn dann Alternativvorschläge kommen, und meistens das dann auch sehr, sehr dankbar annimmt. Ein Punkt, den ich mir noch dazu geschrieben habe, nochmal so ein bisschen diese türkische Kultur oder meinen Umkreis, sage ich mal, meine türkischen kleine Blase, die ich immer wieder erlebe und in der Verwandtschaft auch sehr schön finde, dass es auch so ein bisschen Humor oft reinkommt. Also nicht gleich diese Grenze jetzt und diese starke und jetzt hast du schon wieder das gemacht und so dieses Verurteilende, sondern was weiß ich, mein Sohn ist laut und springt auf dem Sofa rum und so weiter. Und anstatt zu sagen, nein, das springt nicht auf dem Sofa rum oder das ist so nervig oder so laut oder so, wird es irgendwie so ein bisschen mit Humor oh, und in den Arm genommen und gelacht zusammen, so, du hast aber heute viel Energie und so weiter, Mann, oh Mann, oh Mann oder so, ich springe auch ein bisschen mit oder komm, wir werfen die Kissen auch noch oder so. Oder vielleicht mit dem Essen rumbarzen, danach nicht nach dem Essen nicht die Hände waschen, ist ihnen immer sehr wichtig und er macht es nicht und dann wird einfach drüber geschmunzelt und gelacht, so, oh, ich glaube, er hat heute seinen vergesslichen Tag. Die Hände wurden nicht gewaschen oder so. Also so dieses bisschen mit Humor einfach auch nehmen und nicht, es muss jedes Mal genau der gleiche Ablauf sein, sondern es darf auch dreimal daneben gehen und nicht gemacht werden und wir akzeptieren es aber mit einem Schmunzeln. Ja, vielleicht noch eine ganz kurze Sache. Wutanfälle begleiten ist eigentlich noch ein ganz großes Thema in dem Buch und da steht auch, es ist ein schweres Unterfangen. Ich habe das ja immer wieder erwähnt, was dabei wichtig ist, dass man einfach das auch empathisch begleitet und wirklich. Kompass. Letzte Woche habe ich eine sehr, ja, sehr lange Folge. Oh nein, Entschuldigung, jetzt war mittendrin eine blöde Unterbrechung und ich bin immer technisch nicht so gewandt, dass ich das jetzt den Übergang sehr gut mache. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu unterbrochen. Also nochmal zurück zu den Wutanfällen, dass man eben in drei Schritten die begleitet. Das erste ist empathisches Begleiten, also sich auch wirklich vielleicht auf Kinderhöhe begibt, weil das Gehirn gar nicht so viel wahrnehmen kann außenrum, was los ist, weil das Stammhirn ja jetzt das Regiment übernommen hat und mit das Kind anschaut und möglichst wenig redet, also möglichst wenig erklärt, sondern einfach nur dieses wirklich das Spiegeln, da kommen die Spiegelneuronen ins Spiel, das Kind mimisch ganz einfach spiegelt und sagt, oh, du bist gerade richtig sauer, vielleicht, sie sagen nur so ganz kurze Worte, sauer, wütend, nicht, du darfst nicht spielen oder so. Und das klingt so ein bisschen lächerlich, aber es scheint sehr wichtig zu sein, weil, wie gesagt, das Gehirn in solchen Wutanfällen übernimmt dieses Stammhirn eben die Kontrolle und da ist ganz wenig Spielraum für Kognitives möglich. Also der Neokortex, der vordere Teil des Gehirns, der zuständig ist für Reflexion oder für Einsicht oder so oder für Impulskontrolle, der ist da komplett ausgeschaltet, wenn ein Kind in so einer Wut feststeckt. Also möglichst einfach begleiten, mitsprechen und damit, praktisch dem Kind zeigen, ich sehe dich in deiner Wut, aber ich bin da und ich reguliere, das ist jetzt ganz wichtig, ich reguliere dein Nervensystem mit. Weil wir haben ja schon einige Mal in den letzten Podcast-Folgen gesagt, wenn das in so einer Wut feststeckt, das ist ein super wichtiger Entwicklungsschritt fürs Gehirn, weil die Impulskontrolle dann langsam praktisch gestärkt wird. Aber das Nervensystem ist in einer absoluten Stressreaktion. Und das kann ein Kind in den ersten Jahren überhaupt nicht selber regulieren. Das heißt, es ist total angewiesen auf ein reguliertes, auf ein ruhiges Nervensystem. Also es ist nicht gerade förderlich, wenn ich selber in eine Wut reinkomme, sondern ich sollte der Fels in der Brandung sein und ruhig sein und mich selber versuchen, möglichst zu regulieren und runterzufahren, damit ich das stabile Nervensystem bin, das durch die Spiegelneuronen praktisch die Botschaft drüber gibt, ich halte es aus und du kannst wieder runterfahren, die Stresssituation ist vorbei. Der dritte Schritt in dieser ganzen Phase ist, dass man trotzdem beim Nein bleibt, wenn es jetzt wirklich nicht möglich ist, zum Beispiel Spielplatzbesuch ist beendet, weil ich in die Arbeit muss oder weil Arzttermin ansteht und dass man dann sagt, ich weiß, du hast dich so geärgert, du würdest noch so gern spielen, aber ich kann wirklich nicht, weil ich muss in die Arbeit. Und dann vielleicht ist noch eine nette Möglichkeit, dass man einen Kompromiss anbietet. Wie wäre es denn, wenn wir nach dem Arztbesuch nochmal kommen oder dass wir es morgen machen oder dass wir dafür zu Hause ein schönes Eis essen oder so. Und ja, es kann gar nicht genug betont werden, wie wichtig es eben ist, diese starken Gefühle, die viele Menschen überhaupt nicht aushalten. Ich eingeschlossen, ich konnte es überhaupt nicht aushalten, wenn mein Sohn in so einer Wut drin war, weil ich eben selber einfach ein ganz großes Thema mit Wut hatte und mit Grenzen und mit meinen eigenen Bedürfnissen. Das heißt, wenn ein Kind es nie gezeigt wird, angeboten wird, dass es ein Gefühl ist, dass es da sein darf. Diese ganzen in Anführungszeichen negativen Gefühle, die in der Gesellschaft so angesehen werden, die dürfen da sein und die haben ihre Berechtigung, weil wir haben gesagt, auch Wut ist ja eine Anzeige dafür, dass ich jetzt mich weiterentwickeln möchte. Also irgendwas passt mir hier nicht oder eine Grenze wird hier für mich überschritten und ich möchte es anders haben. Und dadurch lernt das Kind auch langsam dann seine eigenen Grenzen kennen. Wer bin eigentlich ich? Was ist mir wichtig? Und da muss der Erwachsene fähig sein zu sagen, ich sehe die Grenze des Kindes oder ich sehe das Bedürfnis des Kindes und ich stehe dafür ein und ich begleite ihn und gucke, dass das Bedürfnis erfüllt wird. Ja, und sie sagen zum Abschluss noch, und das finde ich auch nochmal schön, dass man halt wirklich sogar auf diese Grundhaltung geht, dass man eigentlich einen Wutanfall fast begrüßen kann und sagen kann, wow, jeder Wutanfall ist eine Übung ans Gehirn, nicht nur impulsgesteuert zu handeln, sondern neue Erfahrungen zu machen, wie ich mit der Gefühlswucht besser umgehen kann. Also das ist die Entwicklung hin zu autonomen, empathischen Menschenkindern. Und diesen Abschlusssatz finde ich einfach total schön und wertvoll, dass man das versucht, wirklich positiv zu sehen, weil man weiß, entwicklungspsychologisch, es ist das A und O, dass ein Mensch das durchmachen darf, erfahren darf, damit trotzdem willkommen ist und liebevoll angenommen ist und begleitet ist, dass er später lernt, auf andere Menschen seine Grenzen und die Bedürfnisse als andere Menschen empathisch einzugehen. Und ich kann nur noch mal sagen, ich habe bis in die heutigen Tage noch große Probleme, zum Beispiel die Grenzen von meinem Mann zu erkennen. Mir war das nie bewusst. Ich dachte immer, ich bin ein sehr empathischer und sehr, sehr einfühlsamer Mensch. Aber in Wirklichkeit, jetzt bei genauerem Hinsehen und bei mehr Beschäftigen, ist tatsächlich der Vorwurf, den mein Mann mir öfters macht, dass ich ihn versuche, mit Druck irgendwo hinzubringen oder zu manipulieren, tatsächlich ein Stück wahr. Weil dadurch, dass ich meine eigenen Grenzen teilweise nicht kenne oder nicht wahrnehme oder nicht geschätzt habe, versuche ich dann halt in den Grenzbereich von den anderen reinzugehen. Und ich habe mir da so ein Bild dazu gemacht, dass er praktisch so ein Ballon ist oder jeder Mensch so ein Ballon ist. Und das ist so der Raum, den er ausfüllt, auch so mit seinen Grenzen. Und man kann da mal hinticken, so hinklopfen an den Ballon und fragen, du, ist es okay, wenn ich gerade in deinen Raum reinkomme oder wenn wir die Grenze gerade ein bisschen verschieben, dass du zum Beispiel gerade müde bist, aber dass du vielleicht doch noch mal unterstützt oder hilfst mit der Kindererziehung oder was weiß ich was. Aber wenn dann der Mensch sagt, nee, es geht gerade wirklich nicht, weil meine Grenze ist ja total dicht, ich brauche gerade einfach wieder Erholung, dass ich das dann auch akzeptiere zum Beispiel. Ja, und ich habe aber das Gefühl gehabt, dass bei mir persönlich immer so war, dass ich diesen Ballon ständig versucht habe anzustoßen oder reinzupieksen oder die Grenzen zu verschieben. Und das, wie gesagt, 38 bin ich jetzt gleich, 38, 39, irgend sowas, ist immer noch ein Thema für mich. Und ich finde es so spannend, dass das so viel damit zusammenhängt, wie man in den ersten Jahren seines Lebens von den Eltern begleitet wird. Also sei dir nochmal gesagt, falls du Eltern bist, mach dir keinen Druck, verurteile dich nicht, aber wisse, die Bedeutung von einer bedürfnisorientierten Erziehung bzw. Beziehung zum Kind, wie entwicklungsfördernd das sein kann. Und somit entlasse ich dich in den Feierabend und hoffe, dass ich dir gute Anregungen geben konnte. Bis dahin, deine Britta. Tschüss.